hier zu sein unter euch, und ich wähle einfach den Weg, dass ich das persönliche, geschwisterliche Du gebrauche, mit Respekt. Mein Name ist Andreas Seidlitz, ich bin seit etwas mehr als zwei Jahren Pastoralreferent in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Wesel-Lackhausen, etwa eine Stunde Autofahrt von hier entfernt. Davor war ich aber zusammen mit meiner Frau über 20 Jahre in Belgien. Wir haben dort im Gemeindeaufbau, im missionarischen Dienst gearbeitet, zusammen mit der Neukirchner Mission, die ja auch hier in unmittelbarer Nähe beheimatet ist oder war. Und die letzten 20 Jahre, waren wir etwas südlich von Aachen in Eupen tätig, in einer kleinen Gemeinde. Und wenn man dann in Belgien arbeitet, auch eine Zeit lang in Flandern war, dann ist es herrlich, ein bisschen Niederländische Klanken zu hören. Ja, es ist schön. Ja, es ist wunderbar. Ich habe einen ganzen Sack Grüße, den ich mitbringen soll, aus Wesel-Lackhausen. Hans Zache kommt ja hier aus Brüggenbracht und hat gesagt, nimm liebe Grüße mit, aber auch andere Geschwister sagten, Andreas, wenn du hier bist, dann grüße die Gemeinde ganz herzlich. Was treibt dich an? Jetzt muss ich hier das Ding einschalten und das funktioniert hoffentlich. Ja. Was bestimmt den Herzschlag deines Lebens? Vielleicht sind es ganz persönliche Ziele, die du hast, oder es ist Träume, die du irgendwo verfolgst. Vielleicht aber ist es auch so, dass du gerade tiefe Fragen hast in deinem Leben, die dich umtreiben, Sorgen. Oder dich bewegt die Liebe deines Lebens, vielleicht aber auch ein Verlust. Nun, ganz ehrlich gesagt, sag mal, die letzten anderthalb Jahre gibt es vor allem ein Thema, was uns alle irgendwo umtreibt und prägt, was den Herzschlag unseres Alltags bestimmt, Corona. Das bestimmt die Schlagzeilen, unsere Gespräche. Es prägt, wie wir miteinander umgehen, Mindestabstand, Masken tragen oder andere Dinge. Es bewegt uns und manchmal treibt es uns vor Sorge um. Aber es ist ja nicht nur so, dass jetzt dieses Virus uns bestimmt, sondern ich merke irgendwo in den letzten Monaten immer mehr, es ist auch die Art und Weise, wie wir mit diesem Thema umgehen, was unser Leben prägt. Die verschiedenen Meinungen, die sich gegenüberstehen. Die einen, die die Maßnahmen rechtfertigen und die anderen, die das für überzogen halten. Die Impfbefürworter und die Impfgegner. Da gibt es diejenigen, die ein Schreckensszenario ausmalen und diejenigen, die das gar nicht ganz so schlimm sehen. Und alle anderen Meinungen dazwischen. Und ich glaube, dass das uns noch viel, viel mehr auch prägt und am Ende auch, ja, auch weitreichendere Folgen für unser Miteinander hat. Ich merke einfach, dass unsere Gesellschaft gespalten ist, dass neue Feindbilder entstehen, Misstrauen ist, Vorwürfe da sind. Da hört man dem anderen gar nicht mehr zu und schnell werden Menschen in eine Schublade gesteckt und das macht vor uns als Gemeinde leider nicht Halt. Auch in den Gemeinden wird heftig darüber gestritten, da werden Vorwürfe laut, da wird verurteilt, man geht sich aus dem Weg und meidet manchmal auch die Gemeinschaft mit anderen. Und so schlimm Corona auch sein mag, gerade das, wie wir miteinander umgehen, das schadet uns weit mehr. Naja, wir Christen, wir haben dann noch eine ganze Reihe andere Themen, über die wir manchmal ganz heiß diskutieren und wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und da sind es dann vielleicht manchmal Traditionen oder andere Dinge, die uns prägen, biblische Auslegungen und. Das, womit wir vertraut sind und wir deshalb bevorzugen. Ich glaube, das prägt uns, das bestimmt den Herzschlag unseres Miteinanders. Also mich beschäftigt dieses Thema schon seit vielen Jahren, aber gerade in den letzten Wochen und Monaten noch viel, viel mehr. Ich bin in der Vorbereitung auf die Predigt auf einen Text gestoßen, wo Paulus davon schreibt, was unser Leben bestimmen soll, wovon unser Leben geprägt sein soll, was uns bewegen soll. Und ich lese einen Abschnitt vor aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Ihr dürft hier vorne auch den Text mitlesen oder wenn ihr eine Bibel dabei habt, lest es dort. Galater 5, Abvers 16, da heißt es, Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erben. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Wer nun zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Texte, die eigentlich auch bekannt sind. Und Paulus schreibt diese Worte nicht an die Menschen im Allgemeinen, sondern er schreibt sie an Menschen, die bewusst Jesus Christus nachfolgen. An Menschen, die sich zu Jesus als Herrn und Heiland bekennen und die durch den Glauben an Jesus nun Gottes Geist bekommen haben. Also es sind Menschen wie ihr und ich, Kinder Gottes. Und im Brief an die Galater schreibt Paulus eben darüber, dass wir als Kinder Gottes zur Freiheit berufen sind. Wir sind frei geworden von den Forderungen des Gesetzes. Wir sind frei geworden, irgendwelche Opfer zu bringen, um Vergebung zu erlangen. Wir sind frei von irgendwelchen Ritualen und religiösen Zeichen. Galater 5, Vers 1, da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Aber wie gehen wir jetzt als Christen mit dieser Freiheit um, die Gott uns schenkt? Nun, die einen kommen damit überhaupt nicht klar. Der Gedanke an Freiheit verunsichert sie. Und sie wünschen sich lieber klare Regeln, Formen, Grenzen, einen Bibeltext, der eben vielleicht nur eine einzige Auslegung erlaubt. Und darum fallen sie zurück in eine Gesetzlichkeit, ein geschlossenes System. Und Paulus warnt davor. Doch es gibt andere, die fallen von der anderen Seite vom Pferd. Sie missbrauchen diese Freiheit und kosten alles aus. Sie kennen keine Regeln oder sie bestimmen diese Regeln selbst und treten damit Gottes Ordnung mit Füßen. Auch das, sagt Paulus, ist eine Katastrophe und er warnt davor. Aber die Frage ist, wie nun können wir, wie nun sollen wir leben? Was oder wer bestimmt unser Leben, wenn wir denn doch frei sind? Und der heutige Bibeltext gibt uns darauf einige interessante Antworten. Das erste, wir sind geprägt von einem ständigen Konflikt. Wisst ihr, es könnte alles doch so einfach sein. Du bist durch den Glauben an Jesus Christus Gottes Kind geworden. Du hast dein altes Leben hinter dir gelassen. Und durch Jesus hast du nun ein neues Leben bekommen. Und jetzt kommt's. Du bist immun für alle Versuchungen der Sünde. Und alle alten Verhaltensmuster hast du endgültig begraben. Wäre das nicht herrlich? Hast du dir das nicht manchmal schon so gewünscht, dass es genau so abläuft? Aber die Realität, da sind wir ehrlich, sieht anders aus. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als Teenager jeden Sommer von einer christlichen Freizeit nach Hause gekommen bin. Und ich nahm mir vor, nun anders zu leben, ein besserer Mensch zu sein. Doch die Veränderung, sie hielt eben nur noch für einige Tage oder vielleicht für einige Wochen. Schon bald hatte ich wieder mit alten Verhaltensmustern zu kämpfen, Reaktionen, Gedanken, Versuchungen, wo ich dachte, dass ich sie doch im Sommer hinter mir gelassen hatte. Hatte ich irgendwas falsch gemacht? War ich vielleicht jetzt ein hoffnungsloser Fall? Vielleicht kennt ihr das aus eigener Erfahrung ganz ähnlich. Und auch Paulus sagt, dass ihm das nicht fremd ist. Hier in diesem Abschnitt in Vers 17 beschreibt Paulus die folgende Situation. Er sagt, eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Das heißt, da herrscht ein Kampf. Und dieser Kampf herrscht nicht nur um uns herum, wenn wir so die Einflüsse der Medien haben und wenn um unsere Meinung, um unsere Werte, um unseren Glauben gerungen wird, um die Wahrheit gekämpft wird, sondern dieser Kampf findet auch in uns selbst statt. Paulus beschreibt es als einen Kampf zwischen unserer menschlichen Natur und er nennt es das Fleisch und eben Gottes Geist, der in denen wohnt, die Jesus folgen. Da kämpfen unsere alten Verhaltensmuster, Neigungen, Reaktionen gegen das neue, von Gott geschenkte Leben. Und dieser Kampf, sagt Paulus, er findet ständig in uns statt, lebenslang. Das sind zwei Stimmen, die um unsere Zustimmung werben. Das sind zwei Kräfte, die uns auf ihre Seite ziehen wollen. Und entweder entscheiden wir uns für die eine oder für die andere Seite. Da gibt es keine dritte Variante. Und darum stolpern wir oft darüber. Entweder oder. Die Frage ist, was denkst du, wenn du das so hörst? Diese Nachricht kann natürlich frustrierend sein. Und du sagst, wenn das ein ständiger Kampf ist, dann schaffe ich das nicht, dann kann ich das nicht. Ich halte das nicht aus, es lässt dich verzweifeln. Vielleicht sagst du auch, naja, ganz so schlimm ist das nicht. Du versuchst das Ganze klein zu reden. Irgendwann werden die alten Stimmen schon stiller. Und versuchst diesen Konflikt etwas klein zu reden. Oder du nimmst das als Anlass, um dein Verhalten zu rechtfertigen. Du sagst einfach, naja, so ist es halt eben. Ich kann nicht anders. Mal gelingt es mir besser, mal nicht so sehr. Und weil ich sowieso immer wieder scheitere, da habe ich aufgegeben in diesem Kampf. Du denkst, dass du auf diese Weise irgendwo Frieden hast. Aber das ist ein fauler Friede. Und eben keine dieser drei Reaktionen, die ich gerade genannt habe, hilft uns da wirklich weiter. Aber wisst ihr, wenn Paulus hier von diesem Konflikt spricht, der in uns ist, dann soll es uns nicht entmutigen und auch nicht gleichgültig machen. Sondern Paulus will uns erstmal bewusst machen, dass dieser Kampf zu unserem Leben als Christ dazugehört. Das heißt, es läuft nicht etwas falsch, wenn du sagst, ja, ich kenne diese Kämpfe. Dann bist du kein Christ zweiter Klasse, dem etwas fehlt. Wenn du davon berichtest, dass es diese Konflikte in dir gibt und du dabei immer wieder auch mal scheiterst. Paulus macht eben uns hier bewusst, du bist nicht der Einzige, dem es so geht. Diese Kämpfe kennt jeder, wir alle haben damit zu tun. In meinem Leben hat es ja nicht in dem Moment aufgehört, als ich älter wurde oder irgendwann mal die Bibelschule besuchte, als ich ja geheiratet habe und Kinder bekommen habe oder als ich dann Missionar war und später Pastor in Wesel-Lackhausen. Kürzlich las ich mal einen interessanten Text. Da schrieb jemand, in einer Gemeinde sollte man sich mehr wie in einem Warteraum bei einem Arzt fühlen, als wie im Warteraum vor einem Bewerbungsgespräch. Im Letzteren wollen wir alle so kompetent und beeindruckend wie möglich wirken. Schwachheiten werden verschleiert und versteckt. In einem Warteraum beim Arzt dagegen rechnen wir damit, dass jeder krank ist und Hilfe braucht. Und das kommt der Wirklichkeit der Gemeinde deutlich näher. Vielleicht wäre das ein erster Schritt, wenn wir ehrlich und offen über unsere eigenen Kämpfe sprechen. Wenn wir den anderen auch fragen, womit hast du zu kämpfen? Und ehrlich von uns selbst reden. Wir sind geprägt von einem ständigen Konflikt. Das Zweite, wir sind furchtbar getrieben oder ein fruchtbarer Trieb, ein Wortspiel. Furchtbar getrieben oder ein fruchtbarer Trieb. Was ist denn das, womit wir zu kämpfen haben? Vielleicht du ganz persönlich. Und wonach sehnst du dich, wenn du Jesus nachfolgen willst? Davon schreibt Paulus in den Versen 19 bis 23. Nee, wir gehen wieder zurück. Oder habe ich jetzt da gedrückt? Er schreibt davon in den Versen 19 bis 23. Er nennt da einerseits das eben, wovon unsere menschliche Natur, was sie hervorbringt, eben diese Verhaltensweisen und Muster, Handlungen, Regungen. Und er sagt, es sind die Werke des Fleisches, weil es eben das ist, was wir als natürlicher Mensch aus uns allein heraus hervorbringen können. Andererseits zählt Paulus dann das auch auf, was Teil des neuen Lebens ist, das Jesus in uns legt. Etwas Neues, eine neue Identität. Und Paulus bezeichnet es als Frucht des Geistes. Frucht, weil wir es eben nicht aus uns selbst hervorbringen können, sondern weil es nur in der Verbindung zu Gott, zu Jesus reifen kann und wächst. Wir haben es durch Jesus. Vereinfacht gesagt könnten wir sagen, entweder reagieren wir fleischlich, weil wir uns von unseren natürlichen Regungen leiten lassen, oder wir verhalten uns geistlich, weil Gottes Geist uns führen und befähigen kann. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir in diesen Konflikten unseres Lebens, in den Lebenssituationen darüber nachdenken, ob wir gerade geistlich handeln oder fleischlich. Und besonders in Konfliktsituationen, im Stress, merke ich bei mir, dass ich immer sehr leicht fleischlich reagiere. Das war so zum Beispiel jetzt letzten Freitag so. Da fand ich eine Mail bei mir im Briefkasten, die hat mich erstmal betroffen gemacht und verletzt. Und am liebsten hätte ich gleich da irgendwo eine gepfefferte Antwort zurückgeschrieben. Aber ich habe gewartet, ich habe das erstmal zurückgestellt und später am Nachmittag dann etwas anders formuliert. Paulus nennt hier 4 Bereiche, wie Menschen in solchen Konfliktsituationen reagieren können. Ganz typisch, menschlich. Die einen neigen dazu, dass sie in solchen Situationen auf sexuellem Gebiet Entlastung, Erleichterung, Befriedigung suchen. Andere versuchen es mit irgendwelchen Kräften und Mächten, die sie da in Anspruch nehmen wollen. Wieder andere reagieren emotional, versuchen dadurch den Konflikt zu lösen und verletzen andere Menschen und Beziehungen zerbrechen. Und als 4. Weg nennt Paulus diejenigen, die sich in ihrem Stress, in diesem Konflikt betäuben lassen, durch Alkohol, durch Fressen, durch maßlosen Konsum. Jeder von uns hat da irgendwo sein Ventil, seine Schwachstellen, wie er oder sie auf diese Schwierigkeiten, Stress, auf Konflikt reagiert. Bei mir war es manchmal Eifersucht, Neid oder eben auch Misstrauen. Paulus nennt hier jetzt 15 einzelne Begriffe auf. Ich will sie jetzt nicht alle nennen, das würde zu weit führen. Aber es würde mal lohnen, mal da einen Blick drauf zu werfen und zu fragen, was ist das, wo ich meine Schwachstelle habe? Wo ich immer wieder auch drüber stolpere. Und Paulus sagt nach diesen 15 Punkten, es gibt noch vieles andere, wo wir als Menschen unsere Schwachstellen haben. Wo hast du mit diesen Regungen zu kämpfen? Und statt sie zu beherrschen, wirst du dadurch vielleicht manchmal furchtbar getrieben. Aber Paulus stellt uns etwas anderes nun hier in Aussicht, und zwar, dass wir ein fruchtbarer Trieb sein können. Und er beschreibt die Frucht des Geistes, das sind nicht 9 Früchte, sondern eine Frucht mit 9 Trauben. Und diese Frucht spiegelt das wider, was Jesus eigentlich lebt und zeigt. Natürlich könnte man sagen, kann nicht auch der natürliche Mensch liebevoll sein, geduldig sein, freundlich sein? Ja, aber in Ausnahmesituationen zeigt sich oft dann auch sein wahrer Charakter. Und die Frucht des Geistes ist mehr, als was der natürliche Mensch aus sich heraus leisten kann. Paulus nennt dann 9 Punkte. Und vielleicht wäre das mal so ein Vers, den man auswendig lernen kann und darüber nachdenken kann. 9 Früchte des Geistes. Liebe, dass wir eben einem anderen geben, was er braucht. Freude, eben nichts Oberflächliches, sondern Freude, die tief in Jesus verwurzelt ist. Friede, das beginnt zuerst einmal, dass ich Frieden mit Gott habe. Versöhnung, Vergebung, Geborgenheit bei ihm, dass ich zufrieden bin und dankbar und dass ich das dann auch im Umgang mit meinem Nächsten leben kann. Geduld. Das heißt, ich halte Menschen oder Situationen aus. Ich kann es hinnehmen. Ich kann Lasten tragen. Freundlichkeit. Das heißt, wie wir miteinander umgehen, dass wir sanftmütig sind, dass wir aufeinander zugehen und liebevoll sind. Paulus spricht hier von Großzügigkeit, dass wir füreinander sorgen, ein weites Herz haben. Treue, das bedeutet, dass wir beständig sind, zuverlässig, vertrauenswürdig im Umgang mit anderen, aber auch im Umgang mit Gott und seinem Wort. Er nennt hier die Sanftmut, dass wir eben nicht aufbrausend sind, nicht aufmüpfig sind, sondern dass wir bereit sind, auch zu lernen. Und als letztes nennt Paulus hier die Selbstbeherrschung, dass wir Maß halten können, dass wir zufrieden sind und auch durchhalten. Und ich möchte euch Mut machen, über diese neuen Gedanken, neuen Begriffe einmal näher nachzudenken. Vielleicht schreibt ihr euch diesen Vers auf und hängt ihn in eurer Wohnung irgendwo sichtbar auf, dass er euch immer wieder auch vor Augen ist, dass es euch bewegt und dass ihr darin wachsen könnt. Damit ihr eben nicht furchtbar getrieben seid, sondern ein fruchtbarer Trieb. Und damit komme ich zum Letzten. Wir sind bestimmt, erneuert zu leben. Wir haben also von diesem inneren Streit gehört, der in uns tobt. Und von den Folgen, wenn wir uns von unseren menschlichen Regungen leiten lassen. Aber es gibt eben auch einen Weg, wie sich unser Herz, unser Leben verändern kann. Und davon spricht Paulus in diesen letzten Versen. Er spricht da von einem Kreuz, an dem unsere menschliche Natur eigentlich gekreuzigt wurde, zusammen mit Jesus. Jetzt müsste eigentlich dieser Text nochmal da, genau, da ist er. Und er spricht eben auch von einer Verbindung mit Gottes Geist, der unser Leben erfüllen und stärken soll. Der Theologe John MacArthur, der hat einmal etwas sehr Krasses gesagt über unsere sündhafte Natur. Er hat gesagt, unsere alte Natur, unser alter Adam, wenn er denn mit Jesus gekreuzigt wurde, er ist wie ein Huhn, dem der Kopf abgeschlagen wurde. Es stolpert noch über den Hühnerhof des irdischen Daseins, solange bis der letzte Nerv abgestorben ist. Das ist ein sehr krasses Bild, finde ich. Aber es macht etwas deutlich. Unser altes Leben, unser alter Adam wurde enthauptet, als wir mit Jesus gestorben sind. Das Urteil wurde bereits vollstreckt. Und deshalb kann er uns eigentlich nicht mehr kontrollieren. Und doch regt er sich noch. Und wenn du merkst, dass das Alte sich in deinem Leben regt, wenn du in Situationen fleischlich reagierst statt geistlich, dann kannst du vielleicht die Fünf-Finger-Regel anwenden. Das Erste, erkenne deine Schuld, dort, wo du fleischlich reagiert hast. Das Zweite, stelle dich dazu. Rede es nicht klein und entschuldige es einfach so. Schiebe die Schuld auch nicht auf andere. Sondern drittens, bitte um Vergebung. Selbst wenn es zum wiederholten Mal geschehen ist und du vielleicht auch denkst, so schlimm war es nicht. Wenn du das tust, dann heftest du den alten Adam wieder zurück dorthin, wo er hingehört, an das Kreuz. Und dann, auch das ist wichtig, das Vierte, lass dir von Gott, von Gottes Wort Vergebung zusprechen. Du darfst, und das ist das Fünfte, neu anfangen. Und für diesen Neuanfang brauchen wir immer wieder auch Gottes Geist. Wir können Christsein nicht ohne Gottes Geist leben. Wir versuchen das manchmal und scheitern daran. Aber Gott sei Dank, er hat uns seinen Geist gegeben. Und wenn Paulus hier in diesem Text auch davon spricht, dass wir uns von Gottes Geist leiten lassen sollen, dass wir im Geist wandeln sollen, gebraucht er eigentlich einen Begriff, der heißt im Gleichschritt laufen. So wie Jesus vor uns geht und wie ihm nachfolgen, so sollen wir ihm folgen und dann wird er uns die Kraft geben, erneuert zu leben. Was treibt dich an? Das letzte Bild für heute. Wovon wird dein Leben geprägt? Was bestimmt oder wer bestimmt den Herzschlag deines Lebens? Wir haben anfangs gesagt, dass uns eben gerade in den letzten Monaten Corona sehr, sehr bestimmt hat und noch weiterhin bestimmt. Aber mehr noch als Corona an sich prägt uns und bestimmt uns, wie wir miteinander umgehen und mit diesem Thema. Und wir merken, dass das weitaus größere Folgen hat für uns. Paulus hat uns aber heute noch ein Stückchen tiefer blicken lassen, hinter die Kulissen. Er hat uns in unser Herz blicken lassen. und gesagt, wir sind geprägt von diesem ständigen Konflikt. Entweder handelst du fleischlich oder geistlich. Wo ist dein Ventil? Wo bist du manchmal furchtbar getrieben? Oder wo erlebst du schon, dass du ein fruchtbarer Trieb bist, an dem die Frucht des Geistes wachsen kann? Und Paulus sagt und lädt uns ein, du bist bestimmt, erneuert zu leben. Und er macht es zum Schluss ganz konkret und ich lese uns noch einfach mal diesen Vers 26, den ich sehr besonders finde. Er sagt, wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Bestimmt das den Herzschlag deines Lebens? Bestimmt das den Herzschlag, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen? Ich hoffe, dass das bei euch, bei uns so ist. Amen.